Wir starten heute eine neue Adventspredigtserie, die heißt Man nennt ihn. Und ich möchte dich als allererstes mal zum Beginn dieser Predigt fragen, wer von euch hat einen Spitznamen?
Ja, muss ich nicht sagen, sondern einfach mal melden. Wer von euch hat einen Spitznamen? Ja, sind ein paar Mutige dabei, die einen Spitznamen haben und sich auch outen. Ich hatte in meinem Leben auch schon so einige Spitznamen, die mir angetragen wurden, die ich nicht so gerne mochte. Besonders einen, von dem möchte ich euch gerne mal erzählen. Ich habe eine Zeit lang in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Kirche Jugendarbeit gemacht und mit einem Freund dort zusammen bin ich regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen. Das war unser größtes Hobby damals und irgendwann hat man uns das auch angesehen, ja, dass wir irgendwie so breiter geworden sind. Und dann hieß er irgendwann Maschine und ich hieß Panzer. Ja. Irgendwie hat uns das damals, in unserer Männlichkeit vielleicht bestärkt, ja, aber so, wenn man da ehrlich mal drüber nachdenkt, ist das auch ein bisschen bescheuert. Ja? Irgendwie wie so eine Maschine, so ein Kriegsgefährt genannt zu werden, ja, aber es gibt auch einen, den habe ich wieder abgeschüttelt, ja, den trage ich heute nicht mehr, sondern es war mal für eine kurze Zeit in meinem Leben, da habe ich den getragen. Aber es gibt einen Spitznamen, der begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Mal von vorne anfangen. Nein. Einen Spitznamen, der begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Ich heiße Michael Buchetmann, ja, aber man nennt mich auch Michi. Ja. Und Zeit meines Lebens war es eigentlich immer so, dass ich wusste, dass ich Michael heiße, aber Michi hat mir von Anfang an besser gefallen. Und ich habe mir auch gedacht, der ist ja auch viel praktischer, ist ja viel kürzer, ja, kann man ja viel schneller aussprechen. Und so habe ich auch allen Leuten um mich herum schnell beigebracht, dass ich immer so genannt werden will. Auch zum Beispiel meinen Lehrern in der Schule, das war klar, ne, wenn die mich mit Michael ansprechen, ich möchte Michi heißen. Und jetzt sind wir heute hier am ersten Advent und wir stellen uns in dieser Advents, in dieser Ankunftszeit auf das ein, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat, dass er auf diese Erde gekommen ist und geboren wurde. Und gucken uns das mal ein bisschen näher an, wie auch ihm Namen angetragen wurden, wie er Namen bekommen hat. Jesus hieß auch Jesus. Aber man nannte ihn auch anders. Man gab ihm auch andere Spitznamen. Ja? Und Spitznamen haben manchmal eine Bedeutung, manchmal nicht. Aber die Namen in der Bibel, die haben eigentlich immer eine Bedeutung. Und nun weiß ich nicht, wie es dir jetzt gerade aktuell geht in dieser Zeit, wo wir uns befinden. Ja, es sind, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken, schwere Corona-Jahre, auf die wir gerade denken, die wir gerade erlebt haben. Viele sind empört über das, was Russland dort tut mit der Ukraine. Hat eine Auswirkung auf ganz viele andere Teile der Welt. Auch bei uns hier sind die Preise plötzlich explodiert. Die Welt hat eine Klimakrise zu bewältigen, jetzt und nicht irgendwann später und so weiter und so fort. Ganz viele Dinge, die da sind. Und wenn ich zurückdenke, mal an vor einem Jahr, so ans Jahresende, an Weihnachten, dann hatte ich eigentlich andere Erwartungen an dieses Jahr 2022. Letztes Jahr an Weihnachten dachte ich, na, vielleicht wird dieses Jahr besser werden. Ich weiß nicht, welche Erwartungen du hattest an 2022 oder auch an nächstes Jahr. Vielleicht sagst du auch, weißt du was, ich glaube, wir müssen uns eigentlich langsam an diese Situation gewöhnen, in der wir leben. Ja, Krise nach Krise, es wird sich vielleicht gar nicht mehr verändern. Vielleicht ist das neue Normal, dass es ist, wie es ist. Und so erleben wir, dass vielleicht heute manche von uns eine Situation, die so war und noch viel krasser, hat das Volk Juda durcherlebt. Auch sie waren in einer Situation, wo sie sich fragen mussten, wird es eigentlich wieder besser irgendwann? Oder sollen wir uns in der Situation, in der wir gerade stecken, einfach abfinden? Sollen wir uns einfach damit abfinden? Und es war so, Israel war gespalten. Es war nicht mehr ein Land, sondern es waren zwei Länder. Das Nordreich auf der einen Seite, Israel auf der anderen Seite im Süden, das Südreich Juda. Dann wurden sie überrollt von einer Weltmacht, von den Assyrern, konnten nicht mehr entscheiden, was sie machen sollten, was sie tun und lassen sollten, sondern es wurde ihnen vorgeschrieben. Sie wurden deportiert in ein anderes, in ein fernes Land. Sie lebten im Exil und das war so die Situation, in der sie lebten. Keine schöne Situation. Und dann diese Frage, wird es irgendwann wieder besser? Oder sollen wir uns einfach mit der Situation, in der wir gerade leben, abfinden? Und in diese Situation hinein, da spricht ein Prophet Gottes, etwas aus über die Zukunft. Und Jesaja sagt, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. In diese dunkle Situation, in der die Menschen gerade sind, spricht dieser Prophet Gottes was hinein, nämlich Hoffnung. Er sät Hoffnung. Und genau dieses Ziel haben wir auch mit dieser Predigtserie, an diesen Adventssonntagen Hoffnung zu säen. Warum? Weil wir glauben, genau das, was Jesaja damals getan hat, und diesem Volk etwas zugesprochen hat, was in der Dunkelheit lebt, dass ein helles Licht aufstrahlen wird, dass genau das Gleiche auch uns heute gilt. Stell dir mal vor, in einem von Dunkelheit überschatteten Ochsenfurt, Deutschland, Europa, der ganzen Welt, strahlt ein helles Licht auf. Genau das ist die Situation, die wir jedes Jahr wieder an Weihnachten beleuchten und wo wir uns dran erinnern. Genau das ist die Geschichte von Weihnachten. Und der Prophet Jesaja, er wird dann später noch ein bisschen konkreter und er sagt dann, und das ist der Name, der Vers, wo es um diese Spitznamen von Jesus geht, im 5. Vers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Und diese vier Titel, in diesen vier Titeln glauben Christen, dass sie sich erfüllt haben in Jesus Christus. Dass das Kind, das geboren wurde, Jesus Christus ist. Und deswegen ist das auch die Art und Weise, wie wir Hoffnung in diese Welt hineinbringen können und wollen uns genau mit diesen vier Titeln von Jesus beschäftigen. Heute brennt die erste Kerze und deswegen beschäftigen wir uns mit dem ersten Titel. Jesus, man nennt ihn Wunderrat. Wunderrat. Wenn Jesus dieser Wunderrat ist, um den es heute gehen soll, dann stellt sich doch die Frage, kann ein Mensch überhaupt Wunder tun? Kann ein Mensch Wunder tun und kann ein Mensch überhaupt so viel Weisheit haben, dass er der ganzen Welt Rat geben kann? Und auch darauf antwortet der Prophet Jesaja und sagt in seinem Buch in Kapitel 11, Vers 2, und auf ihm, der wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und jetzt denkst du dir vielleicht, dieser Jesaja, der spricht ja was aus, was er selber gar nicht wissen konnte. Das heißt, ein Prophet, hier Jesaja, seine Kernkompetenz ist es, prophetisch zu reden. Ja? Das heißt doch, der muss doch auch diesen Geist Gottes haben. Der Unterschied, den Jesaja deutlich macht, ist, dass er sagt, ich bin ein Prophet Gottes und der Geist Gottes kommt zeitweise über mich. Das war im Alten Testament so. Er gibt was in mich hinein und ich gebe es als Sprachrohr weiter, ich gebe diese Message weiter und dann ist der Geist Gottes wieder weg. Der Unterschied, auf den Jesaja jetzt hier hinweist, ist, dieser, der kommen wird, auf dem wird der Geist Gottes ruhen. Er wird auf ihm drauf bleiben. Und wenn wir dann weiter gucken ins Neue Testament hinein, dann sehen wir, dass genau das bei Jesus der Fall ist. Und es gibt einen Vorbereiter für das ganze Wirken von Jesus, das ist Johannes der Täufer. Der hat ihn angekündigt und hat gesagt, es wird einer kommen, der, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben, der ist jetzt da. Und Johannes, er versucht, die Leute auf Jesu Kommen vorzubereiten. Und er sagt, macht euch bereit, macht vor allem euer Inneres, eure Herzen bereit. Der, auf den wir immer gewartet haben, der ist jetzt da, tut Buße, kehrt um, macht euch bereit. Und dann kommt es zu einer Begegnung zwischen diesen beiden Personen, zwischen Jesus und zwischen Johannes dem Täufer. Und dann ganz am Anfang im Johannesevangelium steht dann, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und dann ein bisschen später noch weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Gottes Geist ruhte auf ihm und blieb auf ihm. Nun ist es aber ganz oft so, dass jeder von uns seine Erwartungen hat. Und auch Johannes der Täufer, der hat seine Erwartungen gehabt, wie das nun wohl aussehen wird, wenn Jesus, der verheißene Mann, kommen wird. Das Kind, was geboren wird, nun da ist. Und er hat Jesus jetzt groß angepriesen. Und auf einmal kommen ihm im Lauf der Zeit dann aber doch irgendwie Zweifel, weil er sich das so ganz anders vorgestellt hat, wie Jesus wirken wird, wie er auftreten wird. Vielleicht hat er sich gedacht, okay, als erstes Ziel natürlich erstmal nach Jerusalem, da wo die Mächtigen, die Starken, die einflussreichen Leute sind, dahin gehen, mal richtig aufräumen, ja, sich auf den Thron setzen und herrschen. Das Friedensreich aufbauen von Jerusalem aus. Und was macht Jesus stattdessen? Der nimmt sich Zeit, tingelt von einem Ort zum nächsten, hört vielen Menschen zu, gibt ihnen Hoffnung, macht manche gesund. Aber das sieht gar nicht so nach einer Weltherrschaft aus, was er dort aufrichtet. Und während Jesus das tut, sitzt Johannes selbst im Gefängnis. Sitzt im Gefängnis, weil er dem König Herodes gesagt hat, so wie du lebst, das ist total gottlos. Ja, so kannst du nicht leben. Er war nämlich eigentlich verheiratet, hat sich dann die Frau seines Bruders genommen und damit er die heiraten konnte, hat er seine andere Frau weggeschickt. Und da sagt Johannes, so kannst du das nicht machen. Und ist dadurch in Ungnade gefallen, sitzt jetzt im Gefängnis. Und er hatte so ganz andere Erwartungen an Jesus, wie er sich jetzt hinter ihn stellen würde, wie er durch Jesus seinen Rücken gestärkt bekommt. Und deswegen schickt Johannes seine Jünger, er selber kann ja nicht, er sitzt ja im Gefängnis, er schickt seine Jünger zu Jesus und er lässt ihn fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus, bist du es oder bist du es nicht? Ja, wenn du es bist, dann sag's. Wenn nicht, dann müssen wir was anderes uns einfallen lassen. Also irgendwie sind da ganz große Zweifel in Johannes nochmal aufgekommen, obwohl er ihn am Anfang so stark angekündigt hat. Und Jesus gibt ihm dann eine Antwort. Er antwortet den Jüngern und die bringen sie dann Johannes und sagt zu ihnen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Ja, sagt ihm doch einfach, was ihr hier seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Jesus macht also hier deutlich, das, was ich hier mache, ich tue Wunder, ja, ich gebe Blinden ihr Augenlicht zurück, ich mache Lahme wieder gehend, das bezeugt mich, ich bin der Wunderrat. Es gibt mir Autorität. Es bestätigt mich als der, der da kommen sollte. Und weil er das ist, weil er Wunder tun kann, ist er gleichzeitig auch unser Ratgeber. Und auch da möchte ich uns kurz in eine Geschichte aus der Bibel mit hineinnehmen, die das sehr eindrücklich uns vor Augen führt, dass Jesus ein guter Ratgeber ist. Es gab einen Mann, der war gelähmt und in seinem Ort wurde angekündigt, Jesus kommt in unseren Ort. Und er hat das gehört und seine vier Freunde haben das gehört und sie haben dort ihre große Chance gewittert. Ja, endlich diesen Mann zu Jesus hinbringen, der ja bekannt dafür ist, dass er Wunder tut, dann wird unser Freund wieder gesund werden. Dann wird es ihm wieder gut gehen. Ja, dann können wir vielleicht endlich mal zusammen Fußball spielen oder wenigstens zusammen spazieren gehen. Sie hatten große Erwartungen an Jesus, was er tun wird, dass er diesen Kranken gesund machen wird. Und dann kommen sie dahin, wo Jesus gerade ist. Jesus ist in einem Haus drinnen, es ist proppevoll, sie kommen nicht mehr rein, ne? Können ihn vielleicht gerade noch so hören draußen, wo sie sind. Vielleicht können sie noch durchs Fenster reingucken, aber sie kommen nicht zu Jesus hin. Und dann haben sie eine Idee und denken sich, okay, ab aufs Dach. Ja, sie gehen hoch aufs Dach, decken es ab und lassen ihren Freund auf einer Bahre zu Jesus herunter vor Jesu Füße. Und dann liegt dieser Freund da vor Jesus auf dem Boden. Das ist die Situation. Und Jesus, er sieht diesen gelähmten Mann, der nicht laufen kann, vor sich liegen. Und er weiß höchstwahrscheinlich, was dieser Mann sich wünscht, was er für Erwartungen an ihn hat. Und Jesus sagt dann zu ihm, spricht ihn ganz liebevoll an, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Musst du dir mal vorstellen. Dieser gelähmte Mann kommt mit großen Heilungserwartungen hin zu Jesus und endlich wieder laufen zu können. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und es ist nicht nur so hier in dieser Situation, dass dadurch die Erwartungen dieses Mannes enttäuscht wurden, sondern es sind gleichzeitig ganz viele Leute in diesem Raum herum, die das als einen Anstoß empfinden. Es sind viele Schriftgelehrte dabei, Gesetzeslehrer, die religiöse Elite der damaligen Zeit. Und dann heißt es dort weiter, die dort saßen und lehnten sich innerlich dagegen auf und sagen, wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Das ist Gotteslästerung. Ja, das ist auch der Grund, das Argument, warum Jesus später hingerichtet wird. Er ist ein Gotteslästerer. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und diesen Satz, den Jesus da rausgehauen hat, dir sind deine Sünden vergeben, der sagt natürlich gleichzeitig aus, dass Jesus sich selbst als Gott bezeichnet. Denn wer kann Sünden vergeben? Niemand anders außer Gott. Das ist klar, voll der Anstoß in dieser Situation. Und das zweite Problem hier in der Situation ist natürlich, kann ja jeder behaupten. Ja, also wie willst du mir denn beweisen, dass meine Sünden vergeben wurden? Kann Jesus ja äußerlich erstmal nicht beweisen, geht ja gar nicht, kann ja jeder behaupten. Und deswegen sagt Jesus hier auch weiter, kein Problem, ich bin gleichzeitig auch noch der Wunderrat. Ich gebe dir nicht nur den Rat, dass das Wichtigste in deinem Leben erstmal eine innere Gesundheit, eine innere Heilung, Sündenvergebung ist, sondern ich kann auch noch Wunder tun. Das ist es ja auch, was mich bestätigt. Und dann steht da weiter ab Vers 9, was ist jetzt leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Also Jesus, er tritt hier nicht nur als ein wundertuender Herrscher auf, sondern er ist gleichzeitig auch ein Besserwisser. Ja, so sage ich das hier mal. Er ist ein Besserwisser, weil er es besser weiß. Jesus weiß, es ist wichtiger, dass du dich erstmal um dein Inneres kümmerst, bevor du dich um dein Äußeres kümmerst. Ein anderes Mal sagt Jesus auch, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, allen Besitz und Reichtum hat und sonst noch was, was er haben kann, aber Schaden nimmt an seiner eigenen Seele. Und natürlich ist das eine rhetorische Frage von Jesus. Es bringt keinem Menschen irgendetwas am Ende. Und deswegen gibt er diesem Mann hier als erstes mal das, was er wirklich braucht. Und das ist Sündenvergebung, das ist innere Heilung, versöhnt zu sein wieder mit Gott. Und ich glaube, ganz oft ist es bei uns auch so, dass uns dieser Weitblick erstmal fehlt, den Jesus hier hat. Den Weitblick zu wissen, was ich wirklich brauche. Jesus, er möchte nicht nur unsere oberflächlichen Bedürfnisse stillen, sondern er will uns ganzheitlich haben, ganzheitlich an uns arbeiten. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause und ich würde meinen Kindern nicht nur deswegen den ganzen Tag Süßigkeiten geben, nur weil sie mich darum bitten. Wir haben so einen Apothekerschrank in der Küche und unsere Kleine, die spricht noch nicht so viel, aber wenn der aufgeht, dann kommt sie ganz aufgeregt und panisch dort immer hingelaufen und ruft Koko, Koko. Ja, ich übersetze mal, das heißt Schokolade. Ich weiß, da sind die Schokoladenschätze der Familie Buchetmann verborgen. Ja? Unsere Kinder würden vielleicht sagen, unser Papa, der ist ein besonders guter Papa, wenn er mich ganz viel mit Süßigkeiten versorgt. Aber wie wäre das, wenn ich meinen Kindern den ganzen Tag Süßigkeiten geben würde? Ich glaube, es ist keine so eine gute Idee. Ja? Nicht gut und nicht gesund für sie, weil zu viel Zucker drin ist. Manchmal schmeckt es lecker, ja, aber den ganzen Tag nur Zucker, das ist nicht gut für die Gesundheit, nicht gut für die Zähne. Zu viel Zucker ist irgendwann ein Gift für unseren Körper. Und ich kann ihnen das sagen oder ich entscheide das für sie, weil ich es an der Stelle besser weiß, ja, weil ich ein bisschen länger gelebt habe und einen Weitblick in dieser Situation habe und vielleicht auch die Konsequenzen vor Augen habe, die sie noch nicht sehen können. Und genauso will Jesus auch mit uns umgehen in unserem Leben. Ich glaube, Jesus, er möchte bei uns immer in unserem Leben, in unserem Inneren anfangen. So wie er das hier bei diesem gelähmten Mann auch getan hat, dem er zuerst mal seine Sünden vergeben hat, weil er wusste, was sein wirkliches Problem ist. Genauso will Jesus auch bei dir innen anfangen. Das ist es, was er möchte. unsere Sünden zu vergeben. Er möchte befreite Herzen, geheilte Seelen, erfülltes Leben, versöhnte Beziehungen. Gott, der meint es so gut mit uns und deswegen wünscht er sich das für uns als allererstes. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon mal erlebt, dass du dir eigentlich von Gott im Bild gesprochen einen Fisch erwartet hättest, was zu essen. Ja, und zu Gott gesagt hat, ich brauche das jetzt, Gott, versorg mich, gib mir diesen Fisch. Und vielleicht hast du dann voller Freude so ein Paket von Gott in Empfang genommen, wo du dachtest, hui, das ist ja ganz schön groß, da ist ja ein ganz schön großer Fisch drinnen. Und dann öffnest du es aber und siehst da drinnen, aha, da ist aber ja was ganz anderes drinnen. Da ist eine Angel drinnen. Und Jesus, er möchte dir in deinem Leben vielleicht, wenn du Erwartungen an ihn hast, die nicht erfüllt werden, eine Angel geben, wodurch du langfristig und nachhaltig die Bedürfnisse, die du hast, stillen kannst. Ich weiß nicht, zu wem du gehst, wenn du Ratschläge brauchst. Genau, danke für das Zitat hier noch, was hier eingeblendet ist. Ja. Vielleicht kennst du diesen Spruch. Gib einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Menschen zu fischen und du ernährst ihn für sein ganzes Leben. Deswegen ist es viel nachhaltiger, wenn wir auch Werkzeuge von Gott an die Hand gegeben bekommen, die uns in unserem Leben nachhaltig dienen. Wenn ich in meinem Leben Ratschläge brauche, dann gehe ich gerne zu dem, den ich in dieser Situation für am kompetentesten halte. Ja, da kann man auch mal googeln, das geht auch mal, ja, aber das ist nicht immer das Sinnvollste. Sondern wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, dann gehe ich zum Kfz-Mechaniker. Wenn ich irgendwie was für meinen Körper brauche, wenn ich krank bin, dann gehe ich gern zum Arzt. Wenn ich juristischen Rat brauche, dann gehe ich zu einem Anwalt. Und die Frage ist, die ich jetzt auch dir stellen möchte, zu wem gehst du mit den Fragen deines Lebens, mit deinen Lebensfragen, wenn du Rat brauchst, wenn du wichtige Entscheidungen zu treffen hast, wenn du Weichen für dein Leben zu stellen hast? Zu wem gehst du, wenn es um Partnerwahl geht, wenn du einen Konflikt bewältigen willst und gar nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, wenn du schlechte Gewohnheiten loswerden willst, oder für irgendwelchen ethischen Fragen auch stehst, wo du gar nicht weißt, was hier jetzt das Richtige ist, wie du sie beantworten sollst. Welches Problem liegt in deinem Leben gerade obendrauf, wo du dich an diesen Wunderrat, an diesen wunderbaren Ratgeber hinwenden könntest? Und dann kann es aber auch manchmal sein, dass du sagst, ja, ich wende mich an diesen wunderbaren Ratgeber, aber dass du nicht die Antwort bekommst, die du eigentlich erwartest, sondern du bekommst die Antwort, die du brauchst. Wenn du um Rat fragst, bekommst du nicht immer die Antwort, die du hören willst, sondern die Antwort, die du brauchst von Jesus. Und wenn du dann in dieser Situation bist, du möchtest Rat und der Ratgeber verlangt aber etwas von dir zu tun, was total nachzuvollziehen ist, dann fällt es mir leicht, das zu tun. Wenn er mir aber eine Antwort gibt und sagt, tu diese Sache, die für mich aber gar keinen großen Sinn macht am Anfang, was tue ich dann? Mache ich es dann trotzdem? Und ich glaube, was es dafür dann braucht, dass ich ihm gehorsam bin, auch wenn ich es erstmal nicht verstehe, das ist Vertrauen. Ich brauche Vertrauen. Und zwar, dass die Person als erstes mal weiß, was sie mir da rät. Dass ich als zweites weiß, dass es diese Person gut mit mir meint und dass sie mich nicht irgendwo reinreiten will, sondern dass sie zuverlässig ist, dass ich mich auf sie verlassen kann. Und als drittes auch, dass sie einen Weitblick hat, dass sie Erfahrungen schon darin hat, dass sie einen Weitblick hat, um mir das überhaupt raten zu können. Und dieses Vertrauen, das glaube ich ganz oft in meinem Leben, das muss erst wachsen. Und deswegen ist die Frage, wie kann mein Vertrauen in die Kompetenz dieses Ratgebers, wie kann ich was dazu tun, dass das wachsen kann? Und dazu möchte ich noch drei kurze Sachen sagen, die ich da sinnvoll finde. Das erste ist, dass dieser wunderbare Ratgeber selbst einen Ratgeber geschrieben hat. Ja, die Bibel. Das machen Leute oft, wenn sie etwas zu sagen haben, dass sie es irgendwann aufschreiben. Ja, in Dingen, wo sie sich gut auskennen. Und da kann ich reingucken, ohne dass ich zu der Person auch selber hin muss. Und das hat dieser wunderbare Ratgeber gemacht. Er hat einen Ratgeber geschrieben. Und wenn ich Lebenstipps suche und haben möchte, dann ist es sinnvoll, da mal reinzugucken. Denn darin finde ich Rat. Das ist das eine, was in der Bibel drin steht. In der Bibel drin sind aber auch ganz viele Referenzen von Personen, die schon Dinge selbst mit diesem Ratgeber erlebt haben. So wie dieser Gelähmte, von dem wir vorhin die Geschichte so gehört haben. Ja? Dass Jesus zu diesem gelähmten Mann kam, er hat ihn erlebt und er hat ihm das gegeben, was er wirklich braucht. Und später, on top, hat er dann dazu auch noch körperliche Gesundheit und Heilung erlebt. Ganz viele Referenzen sind in der Bibel auch drinnen, Geschichten von anderen Menschen. Das zweite ist, du kannst doch einfach Menschen um dich herum nach Referenzen fragen. Menschen, die mit Jesus leben. Ja? Wenn ich wissen will, lohnt es sich denn überhaupt von ihm Rat einzuholen, dann kann ich auch jemanden fragen, wie ist das denn bei dir? Hast du Jesus schon als Ratgeber erlebt? Erzähl doch mal, ja? Ist er vertrauenswürdig? Wie hat das bei dir ausgesehen? Du kannst aber auch ganz einfach deine eigenen Erfahrungen machen. Und vielleicht fängst du damit auch erstmal ganz klein an und sagst, okay, was stehen da in der Bibel für Dinge drin? Es stehen Ratschläge drinnen. Wie wär's, wenn ich einfach mal einen von diesen nehme und in meinem Leben umsetze? Zum Beispiel steht dort drinnen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben werden. Ja, da heißt es nicht, dass uns alles gegeben wird, was wir wollen, sondern alles, was wir brauchen. Und das kann ich mal ausprobieren, dass ich sage, ich setze meine Lebenspriorität auf Jesus und gucke dann mal, ob das wirklich auch Realität in meinem Leben wird, dass alles andere in meinem Leben auch geklärt wird und dass da nichts irgendwie hinten runterfällt und ich zu kurz komme. Und der dritte Punkt ist, wage es. Wage es einfach, um Rat zu fragen und das auch auszuprobieren. Denn ich glaube ganz oft, dass es in Beziehungen oft so ist, dass es erstmal einen Vertrauensvorschuss braucht. Also ich muss erstmal Dinge tun, Dinge machen und ausprobieren, um dann später so im Rückblick sehen zu können, hey, das ist richtig gut gelungen. Und ich probiere es aus, ob er zuverlässig ist und kann dann nach einer Zeit mal überprüfen, hat er mich enttäuscht? Wurden meine Erwartungen enttäuscht? Hat Jesus sie erfüllt? Oder hat er es vielleicht sogar geschafft, meine Erwartungen zu übertreffen? Die Erwartung oder die Erfahrung, dass Jesus es besser macht als erwartet, die mache ich ganz oft erst im Rückblick. Wenn ich Situationen in meinem Leben anschaue, rückblickend und sehe, wie mein Leben von ihm geführt wurde. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dich auf diesen wunderbaren Ratgeber einzulassen und es auszuprobieren. Kann mein Leben mit ihm besser werden als erwartet? Nicht nur, weil alle meine Probleme hier gelöst werden und alles super einfach wird, sondern auch, weil ich on top noch eine Ewigkeitsperspektive von ihm obendrauf bekomme. Möchte ich dazu einladen, wende dich diesem wunderbaren Ratgeber zu. Manchmal brauchst du in deinem Leben vielleicht einen Rat von ihm. Ein anderes Mal brauchst du vielleicht einfach nur ein Wunder. Und du darfst für beides bitten. Du darfst vor ihn kommen und egal was es ist, ein Ratschlag oder ein Wunder, darum beten und er wird es hören. Und ich möchte dir am Ende dieser Predigt jetzt noch gerne einen Vers zusprechen, auch wieder aus diesem Prophetenbuch Jesaja, wo das nochmal so richtig stark gebündelt wird. Jesaja 25, der erste Vers, da drückt Jesaja das so aus, dass er sagt: O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Und deine Ratschlüsse von alters her, sie sind zuverlässig und wahrhaftig. Dieser wunderbare Ratgeber ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr. Lass dich auf ihn ein. Amen.